Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Sag mal, was steht denn heute an in unserem Podcast-Studio?
Du wirst es nicht für möglich halten, aber wir sprechen mit der Geschäftsleitung von einer Steuerkanzlei. Es sind zwei Personen.
Schon wieder Steuerberater. Warum?
Naja, weil heute kommen zu uns David Gass und Marco Bogendörfer von Sunotax und die werden uns erklären, warum das Mindset in einer Steuerkanzlei mindestens genauso wichtig ist wie die fachliche Qualifikation. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge draus lernen.
Ja, die beiden erzählen sehr offen darüber, wie sie sich zusammengerauft haben und warum und bringen einiges an wertvollen Insights mit. Bis gleich in der aktuellen Folge.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ich begrüße heute bei uns im Studio David Gass und Marco Bogendörfer von Sunotax. Marco, wir kennen uns schon relativ lange. Wir spielen vielleicht nicht immer im gleichen Team, aber für dieselbe Sache. Und David, dich habe ich vor kurzem kennengelernt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, ihr zwei. Wir freuen uns sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat, weil wir viele spannende Themen haben. Bevor wir aber tief einsteigen, möchte ich euch bitten, bei unserem Fußnotenspiel mitzumachen.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ja, ich würde dann anfangen. Traditionell Rechtsanwalt gelernt, Zukunftsforschung gemacht und Steuerrecht neu gedacht.
Ja, dann schließe ich mich gleich an. Ich sollte als drittes Kind auch in die Steuerberaterlaufbahn gehen. Und ich habe einfach gedacht, nö, mache ich nicht. Und meine größte Herausforderung in meinem Leben ist, meine drei Söhne gemeinsam mit meiner Frau zu erziehen. Und meine Leidenschaft, auch ein bisschen mit D geschrieben, ist der SSV Jahn Regensburg.
Ah, du bist also Handballfan.
Ja, genau, Olaf.
Nein.
Also es ist ein Ball jetzt dabei.
Genau.
Nein,
aber du, das Leiden ist ja dann da auch, ne? Bei Regensburg.
Aber ich finde das großartig, wenn man so einen Verein anhängt, der dann auch wirklich Emotionen hervorruft, und zwar in alle Richtungen. Ich meine, irgendwie dauernd gewinnen, das kann ja jeder, aber wenn du dann wirklich leidest und trotzdem dabei bleibst oder sowas, das stärkt, glaube ich, den Charakter. Ich bin da eher unbedarft, was das angeht.
Auf jeden Fall.
Jetzt mal weg vom Leid. Wir haben euch heute eingeladen, weil ihr macht ja etwas anders als andere. Ihr seid eine Steuerkanzlei. Und deswegen haben wir euch eingeladen, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns da was mitteilen könnt, was wir dann mit allen anderen teilen können. Denn die Leute sollen ja aus diesem Podcast schlauer rausgehen, als sie reingekommen sind. Ihr sagt, die Buchhaltung ist nicht euer Kerngeschäft. Ihr wollt Beratung und Gestaltung machen und die Buchhaltung weitestgehend automatisierbar. Ihr behauptet von euch selber, ihr seid Unternehmer und Unternehmer beraten, was euch im Prinzip von einer Traditionskanzlei unterscheidet. Und die Frage ist jetzt zunächst einmal, wie gelingt dieser Shift in der Praxis, gerade bei kleinen und Kleinstmandaten, die ja nicht immer ganz einfach sind?
Also tatsächlich ist eine Herausforderung auf zwei Ebenen. Einmal Technologie, das heißt der richtige Tech-Stack ist da entscheidend. Und die zweite Herausforderung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, es ist eine Frage des Mindsets und damit auch der Organisationsstruktur. Wenn ich da ein bisschen ausholen darf, dann ist es halt so, wir haben unsere Organisation nach Rollen und Aufgaben aufgebaut. Das heißt, prozessorientiert. Im Vergleich zur klassischen Kanzlei wäre das so, dass wir keine Mandatsverantwortung haben, sondern beispielsweise jemanden, der verantwortlich ist für das Thema Onboarding oder jemand, der verantwortlich ist für das Thema USTFA, aber über das gesamte Mandantenportfolio hinweg. So haben wir ja quasi Rollen definiert und bestimmte Aufgaben, Themenbereiche und dafür dann die Prozesse, definiert und dann nach den richtigen Technologien gesucht und hoffentlich die richtigen Technologien gefunden und im Einsatz. Und da sind wir auch stetig am Optimieren, um hier möglichst effizient vorzugehen, weil was daraus sich nämlich ableitet, und dann gebe ich gern weiter auch an den David, ist, unser Preismodell ist einfach so gestrickt, ja, dass wir sagen, du kriegst bei uns Compliance zur Flatrate, zu einem Paketpreis. Und alles darüber hinaus, wenn es dann um unternehmerische Beratung geht, um das Thema Controlling geht, um das ausgelagerte CFO oder eben um Umfirmierung, also ganz klassische rechtliche oder steuerliche Themen, dann kannst du das dazu buchen. Ja. Und da haben wir auch Beratung ein bisschen inkludiert, weil wir wollen, dass unsere Mandantinnen und Mandanten frühzeitig auf uns zukommen und wir fordern das auch ein. Nur im Paketpreis erstmal ist das ganze Thema Compliance. Also wenn du mit uns gehst als Selbstbucher oder du hast die gesamte Buchhaltung und Erstellung ausgelagert, ja, dann weißt du von vornherein, was so dein Kostenfaktor Steuerberater ist.
Unser Ansatz ist, wir geben dem Mandanten auch ein Stück weit seine Eigenverantwortung zurück. Eigenverantwortung in dem, was er in das Steuermandat reinbringt, und Eigenverantwortung auch dahin, was er bereit ist zu bezahlen. Und das macht das Ganze extrem spannend, weil die Pakete eben so aufgebaut sind, dass sie nach Eigenverantwortung gehen. Und das Tolle an unserer Idee und auch an Markus' Position, er kennt sich sehr, sehr gut in Prozessen aus. Ich kenne mich über die letzten 20 Jahre durch Erfahrung auch gut im Fachlichen aus. Und da können wir sehr, sehr gut darauf gucken, ob der Prozess so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und das macht es natürlich spannend und auch skalierbar. Und gleichzeitig müssen wir natürlich dafür sorgen, dass durch diese ganze Automatisierung das Verhältnis oder die Bindung zum Mandanten nicht verloren geht. Also wir haben immer noch auch Dienstleistungen ganz vorne stehen. Wir versuchen, auch in den Paketen geregelt, durch Reaktionszeiten den Mandanten auf jeden Fall weiterhin gut zu betreuen, auch wenn das teilweise eben durch die Automatisierung quasi wegfällt, ne? Weil die sich so entschieden haben, mit uns teilweise gar nichts zu tun haben zu wollen, erst am Ende des Jahres zum Beispiel, wenn sie ein ganz kleines Paket haben. Aber wenn uns was auffällt, dann kommen wir auf sie zu, weisen sie darauf hin, laden zum Termin ein, und dann können sie auch wiederum selbst entscheiden, ob sie das Problem selbst lösen wollen oder mit uns zusammen daran arbeiten.
Also wir kommen noch im Detail zu euren Paketen. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch wissen, es muss ja irgendeinen Punkt gegeben haben, an dem ihr entschieden habt, dass ihr keine Traditionskanzlei sein wollt. Das war ja entweder ein Wake-up-Call oder ein Problem, was es zu lösen gab, oder eine Unzufriedenheit. Mögt ihr uns erzählen, wie euer Weg gewesen ist zu Zunotax? Was ist passiert, dass ihr jetzt sagt, wir machen das alles anders?
Marco, da fange ich mal an. Vielleicht, ich bin ja quasi zwar gelernter Rechtsanwalt, habe aber schon von Anfang an Steuerrecht gemacht in meiner Karriere und habe auch in der traditionellen Steuerberatungsgesellschaft gearbeitet. Und irgendwann kam eben der Aspekt auf, das kann es doch nicht gewesen sein. Ne? Jeden Tag seinen Fallstapel abzuarbeiten, nicht unternehmerisch zu denken. Und in dem Zuge komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, den ich da am Anfang genannt habe, habe ich mich ein bisschen mit Zukunft beschäftigt und wie das in der Zukunft überhaupt aussieht. Und dann kommst du ja ganz schnell zu Digitalisierung, Automatisierung, aber in einem ganz anderen Bereich. Und dann hast du gemerkt, selbst wenn Tradition Spaß macht, kann das nicht die Zukunft sein. Und jetzt ist zum ersten Mal die Möglichkeit da, an was ganz Tollem mitzuwirken. Die letzten 30 Jahre haben wir ja immer nur unser Geschäft gemacht. Jetzt ist es irgendwie auch mal Zeit, mit tollen Ideen so ein bisschen die High-Hanging-Fruits zu ziehen. Und das war so mein Ansatz. Plus Langeweile im traditionellen Geschäft.
Ja, ich glaube auch, dass die Zeit da auch einfach genau die richtige ist, weil die Technologie sich einfach so schnell ändert. Ja. Und auf der anderen Seite die Erwartungshaltung auch bei den Mandanten einfach auch eine andere ist. Und das traditionelle System, wonach Gebührenverordnung abgerechnet wird, dass der Mandant nicht immer nachvollziehen kann, was eigentlich auf seiner Rechnung drauf ist, ja. Auf der anderen Seite natürlich auch die Zusammenarbeit dann relativ frei ist, weil die Gebührenverordnung das ja auch hergibt. Also es gibt ja feste Werte, um auf das richtige Honorar zu kommen. Das wird schon auch stark hinterfragt, ja. Also dieser Wissensvorbehalt der Steuerberaterinnen und Steuerberater, den es früher gab, der ist heute halt nicht mehr so groß, weil natürlich kriege ich bei ChatGPT oder auch anderen nicht immer 100% die korrekte Antwort. Ich bekomme aber einen Hinweis darauf, wie es auch sein könnte. Dann wird natürlich eine Aussage auch in Frage gestellt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich eine Rechnung bekomme, wo irgendwelche Paragraphen, Absätze und nach Gebührenordnung abgerechnet wird und ich kann das als Unternehmer nicht verstehen, dann entsteht natürlich schon ein bisschen Unzufriedenheit. Und ich glaube schon, dass das einfach eine Veränderung bedingt, die sich auch die steuerberatenden Berufe stellen müssen, ja.
Ja, wenn wir da auch so ein bisschen in die Zukunft blicken, wissen wir, dass der Standard eben nicht mehr sein wird, ne? Durch die technologische Entwicklung wird alles viel individueller und Beratung wird dadurch auch individueller, ne? Wir haben unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedlich ansprechbar gemacht werden müssen oder gemacht werden, indem wir eben Dinge als Paket anbieten, die für sie genau der richtige Anzug ist. Also wir nehmen nicht mehr die Mandanten einfach auf und sagen, du musst jetzt genau so arbeiten, sondern fragen ihnen, was brauchst du und passt du denn dann auch dahin, was wir dir anbieten können?
Kann man sagen, eure Zukunftsbilder, was diese Dinge angeht, Abrechnungsmodelle, Individualisierung, bessere, andere Mandantenbetreuung, waren die von Anfang an übereinstimmend? Hattet ihr die gleichen Zukunftsbilder oder musstet ihr euch erst abgleichen? Habt ihr Learnings für uns, sagt man ja so schön?
Das ist eine total gute Frage. Also ich meine, der David und ich, wir kennen uns jetzt seit gut 1,5 Jahren und da haben wir schon relativ schnell zueinander gefunden. Also auf der einen Seite natürlich erstmal im ersten Schritt über die Unzufriedenheit des Systems, das so gewachsen ist, vielleicht auch ein bisschen verkrustet, vielleicht wenig beweglich oder so, ja. Und auf der anderen Seite eben mit dem Wunsch, ein Angebot zu geben, das konkurrenzfähig ist und sich danach richtet, wie viel der Mandant bereit ist, selber dafür zu tun. Und dabei haben wir halt schon auch festgestellt, an den meisten Stellen ist es gar nicht der steuerliche Sachverhalt, der das Problem entstehen lässt, sondern halt wirklich Vollständigkeit der Unterlagen, Rechtzeitigkeit der Unterlagen, organisatorische Themen, prozessuale Themen, die in anderen Branchen oder auch in Industrien, in denen ich tätig war, schon gelöst sind, ja. Und auch wo es in der Zusammenarbeit schon auch andere Organisationsformen gibt. Und so haben wir da zueinander gefunden, ja.
Ja, ich hatte in dem Zusammenhang natürlich den Vorteil, du bist Geisteswissenschaftler, schwebst immer abstrakt über den Dingen, aber wie setzt man eigentlich das Ganze um, was da in dem Kopf stattfindet, ne? Und dann triffst du auf einmal jemanden, der davon Ahnung hat, und das war Marco. Und dann ging es dann relativ schnell. Ne? Dann tauscht man sich erstmal abstrakt aus und dann heißt es, ja, aber ich habe dafür schon eine Lösung. Ich weiß, wie das funktioniert. Dann bin ich natürlich sehr dankbar, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem der Steuerberatungsbranche, diese Umsetzung. Ich glaube, viele haben gute Ideen, aber sie wissen einfach nicht, wie sie es machen sollen.
Ich würde ganz gerne mal auf dieses Onboarding eingehen, von dem ihr gesprochen habt. Das ist ja auch so ein bisschen mein Leidenschaftsthema. Ich halte ja persönlich ein gutes Onboarding für extrem wichtig und glaube, dass das in weiten Feldern noch sehr unterschätzt wird. Was ist für euch ein gutes Onboarding? Welches Mindset habt ihr dabei? Muss der Mandant, die Mandantin mitbringen, damit das klappt und damit das umgesetzt wird? Und perspektivisch, wie viel Zeit nehmt ihr für ein gutes Onboarding? Was macht das bei euch aus?
Ja, ist eine gute Frage, Olaf. Danke dir. Also wir haben da auch echt viel gelernt in den letzten 1,5 Jahren, wo wir uns damit beschäftigt haben. Weil es ist ja schon so, ja, unsere lieben Mitarbeiter und die lieben Mitarbeiter, wenn man mal so pauschal sprechen darf, die sind ja sehr leidensfähig, ja, und versuchen das immer auszugleichen, wenn irgendetwas nicht so gut läuft, ja. Wenn man jetzt allerdings eine Pauschale anbietet und ein Paket anbietet, dann ist ja die Effizienz, die fehlt, geht immer gegen die Marge, ja. Das heißt also, eine Effizienz und Qualitätskontrolle im Prozess ist an der Stelle mega, mega wichtig. Und dann fällt es natürlich auf. Und das ist immer bei den Mandaten, die von Anfang an nicht richtig aufgesetzt sind, weil einfach nicht klar kommuniziert wurde, was sind die Erwartungshaltungen an den Mandant und was ist die Erwartungshaltung von dem Mandant an uns, zu der wir uns auch committen. Das kann man 100-mal in Verträge gießen oder dann nochmal so als Cheat Sheet, als Spielregel mitgeben. Nur wir haben gelernt, dass es so insbesondere in den ersten 3 Monaten gelebt werden muss und im Austausch dann auch gezeigt werden. Und deswegen haben wir uns da entschieden, dass wir so eine Probezeit tatsächlich einführen. Das heißt, der Mandant geht in ein Paket und ist aber dann für die ersten 3 Monate in einer Probe, also wie quasi in der Probezeit. Und dann wird dieses Paket auch nochmal bestätigt, weil die Erwartungshaltung einfach abgeglichen werden muss, weil kleiner Preis für das Thema Compliance bedeutet halt mehr Arbeit und mehr Verantwortung für Vollständigkeit und zeitgemäße Anlieferung der Daten beim Mandanten. Und auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, hey, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben und erinnert mich, kümmert euch individuell persönlich um mich, können wir das auch machen. Aber das hat halt dann wieder einen anderen Preis und ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Und deswegen sind da die ersten 3 Monate entscheidend. Und wir haben auch gelernt, da braucht es eine dedizierte Rolle in der Company, also in Schrägstrich-Kanzlei, Schrägstrich bei uns, ja, der die Verantwortung trägt für genau dieses Thema.
Ja, und ich glaube, wir müssen vom Mindset her auch dieses Samariter-Problem uns bewusst machen. Wir wollen ja immer helfen. Ja? Und die Mitarbeiter wollen auch immer helfen. Und die wollen sogar in 2 Richtungen helfen. Die wollen einerseits Marco und mir und dem Unternehmen helfen und andererseits natürlich auch den Mandanten, weil sie es auch so gewohnt sind. Ne? Und ich glaube, da ist ganz wichtig, klare Grenzen zu ziehen und das auch im Onboarding-Prozess den Mandanten wieder zurückzugeben und sagen, nee, das ist nicht unsere Aufgabe, wenn du das anders haben willst. Und vor allem nicht erst im Nachhinein sagen, das war nicht unsere Aufgabe und dann bepreisen es wir. Ne? Und das müssen die Mitarbeiter auch für sich lernen, auch mal einen kleinen Schritt zum Mandanten zu gehen und zu sagen, du hast da was, zum Beispiel in deinem Vorerfassungssystem, nicht richtig gemacht. Bitte kümmere dich darum. Wir können das zwar auch, aber dann kostet es dich das und das. Ne? Wir haben erfahren, die Mitarbeiter, gut wie sie sind, machen es gerne mal schnell mit, aber da tritt kein Learning ein und haben wir im nächsten Monat wieder dasselbe Problem.
Was mich interessiert, ich würde da noch ganz gerne bei bleiben, weil das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Wie nehmen Mandate das auf, wenn die denen rigoros sagt, wir machen ein Onboarding, du gehörst in ein Paket und dieses Paket musst du bestätigen. Nehmen die das mit, weil sie sagen, endlich kümmert sich mal jemand zielführend um mich oder lehnen die das eher ab? Sind die da vorsichtig und sagen, was wollen die denn jetzt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das hängt ganz stark auch davon ab, ob die Unternehmerin und der Unternehmer den eigenen Preis kennt, also für die eigenen Arbeitsstunde. Also wenn wir über ganz, ganz kleine reden, dann arbeiten die da gerne auch mal 10 Stunden in die Vorbereitung rein und berechnen da halt nicht die Kosten, die dafür dem eigenen Unternehmen entstehen. Und bei anderen Unternehmern, die eigene Zeit quasi bepreisen, da stößt das Ganze natürlich schon auf ein Willkommen. Ja, also das ist wirklich auch echt eine Frage, mit wem hat man es an der Stelle zu tun, weil die Situation ist ja unzufriedenstellend bei den meisten. Ne? Also das heißt, der Unternehmer bemüht sich, richtig zuzuordnen und dann einen Buchungsvorschlag zu erstellen in seinem vorbereitenden Tool. Das je nachdem, welches er gerade nutzt, ist es mal besser, mal schlechter. Und dann übernehmen wir die Daten und wir korrigieren das Ganze nochmal und am Ende bepreisen wir das sogar. Das heißt also, das ist eine Lose-Lose-Situation, ja. Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, das aufzuzeigen und hier zu sagen, schau mal, das ist dein Teil. Entweder du kannst es und möchtest es, dann ist es gut, dann übernehmen wir ab hier oder du schickst uns in unserem größten Paket beispielsweise die Belege über WhatsApp und dann ist das für uns auch fein, ja. Und den Rest macht Technologie und wir. Also das ist jetzt echt nicht leicht, über einen Kamm zu scheren, ja.
Ja, ich glaube, der Standard muss einfach sein, Olaf, du musst transparent dem Mandanten auch sagen, warum er in das Paket nicht mehr reinpasst oder warum das, was er an Vorleistungen macht, nicht mehr ausreicht, aufgrund der Datenlage, die nicht richtig ist, oder aufgrund auch seines Volumens an Unternehmertum. Also wenn der auf einmal 50 Mitarbeiter hat, dann passt er sicherlich nicht mehr in ein Standardpaket, sondern müssen wir uns ganz anders um ihn kümmern. Ja? Oder wenn er irgendwann anfängt zu wachsen, dann passt er da auch nicht mehr rein. Und das müssen wir erkennen und mit ihm ganz transparent besprechen. Und bis jetzt, Marco, können wir doch auch sagen, die verstehen das, wenn man ihnen ganz klar sagt, warum das jetzt nicht mehr so passt.
Ja, die meisten auf jeden Fall, klar.
Also, und man muss auch ehrlich sagen, die es nicht verstehen, da muss man vielleicht sich auch teilweise dann mal trennen, weil dann passen die Systeme nicht mehr zusammen. Ne?
Also normalerweise müssten die das ja sehr gut verstehen, weil wenn jemand zum Beispiel mit einem Smartphone seinen Datentarif überschreitet, wundert er oder sie sich ja auch nicht, wenn er mehr zahlen muss, ne, für mehr Volumen. Also das finde ich jetzt nicht so das Verständnis, hoffe ich für euch. Aber ich versuche nicht drüber nachzudenken, ob ich durch eure Probezeit gekommen wäre. Aber was macht ihr denn, wenn jetzt jemand kommt mit Altlasten? Also müssen die Leute schon vorher aufgeräumt sein und ihre Prozesse im Griff haben? Es kann ja auch sein, gerade viele kleine Unternehmer haben ja keinen Steuerberater gefunden. Was passiert denn, wenn jetzt jemand zu euch kommt, der oder die sagt, ich habe hier 3 offene Vorjahreserklärungen und Ärger mit dem Finanzamt? Das passt ja gar nicht zu dem ganzen perfekt geplanten von euch, oder?
Das stimmt. Und also und die Realität ist genauso. Also in 8 von 10 Fällen kommen Mandanten oder Anfragen, die Vorjahre offen haben. Und da sagen wir schon auch ganz klar, dass wir das nach Zeit abrechnen. Wir geben da eine Indikation, ja, nachdem wir uns das angeguckt haben. Und das wird dann nach Zeit berechnet, weil wir einfach nicht reinschauen können, ja. Und dann, wenn die Vorjahre erledigt sind und wir parallel das Onboarding und das Aufsetzen von dem Laufenden machen, dann können wir uns auch auf dieses Paket einigen. Und es ist ja auch nicht so, dass es da einen harten Cut gibt, sondern es ist ja eher so, dass wir sagen, du, schau mal, das kleinste Paket, du machst alles selbst, wir machen nur den Jahresabschluss, ja, funktioniert halt bei dir nicht aus den und den und den Gründen. Wir empfehlen dir dringend, in das Paket zu wechseln, wo wir zumindest die Plausibilisierung deiner Buchhaltung machen und uns insbesondere um die umsatzsteuerrechtlichen Themen kümmern und die USTFA für dich machen, ja. Also das heißt, wir zeigen ja schon immer auch einen Ausweg auf. Also die Entscheidung trifft immer Unternehmerinnen, Unternehmer, und unsere Aufgabe ist, den Hinweis zu geben und dann zu sagen, was ist die Konsequenz daraus.
Aber ihr habt ja gesagt, ihr teilt die Aufgaben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Wie sorgt ihr denn als Führungskräfte dazu, dass die bereitwillig in Verantwortung steigen und ihre Rolle wahrnehmen, die ihr euch überlegt habt? Ich meine, man kann ja normalerweise nicht einfach hingehen und sagen, du bist jetzt das. Man muss ja eigentlich auch noch ein paar andere Sachen implementieren, damit das klappt, ne? Wie macht ihr das?
Ja, also so, du bist das, ja, so Befehlstaktik oder so funktioniert überhaupt nicht, ja. Also wir sind ja eine 100% Remote Company, ja. Also das heißt, wir arbeiten mit modernen Kommunikationstools, wir arbeiten nur online quasi. Und also da bedeutet es, dass man mehr kommunizieren muss als in einem normalen Kanzlei- oder Büroalltag, wo man sich gegenüber sitzt, auch Zeiten und Räume finden muss, um soziale Themen zu besprechen, was man so in der Teeküche oder Kaffeeküche machen würde. Und dann ist es schon so, dass wir diese Rollen halt auch wechseln. Ja, also wir haben eine total tolle Mitarbeiterin, ja, super kompetent, rockt Jahresabschlüsse weg ohne Ende, die aber sagt, dass sie da nicht mehr so richtig sich wohlfühlt, sondern gerne lieber im Prozess viel weiter vorne involviert sein möchte. Und da übergeben wir jetzt dann die Verantwortung für das ganze Thema Onboarding. Ja, und das ist natürlich super, weil sie natürlich dann quasi genau weiß, wo hinten raus die Probleme entstehen im Prozess. Sie aber sagt, dass sie das jetzt schon so gut gemacht hat und so viel und so oft gemacht hat und deswegen halt viel weiter vorne im Mandanten-Lifecycle, ja, quasi involviert sein möchte. Und dann wechseln wir das auch, ja. Also eine gute Steuerfachangestellte, ein guter Steuerfachwirt kann ja grundsätzlich alle Tätigkeiten in einer Kanzlei. Und es ist ja nicht so, nur weil du das jetzt einmal machst, musst du es immer machen. Ich meine, also Lohn ist jetzt nochmal ein extra Thema, würde ich sagen. Aber ansonsten, und es ist ja auch jetzt so, wir haben jetzt ja nicht, also David, bitte korrigiere mich, wenn ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, ja. Wir haben jetzt ja nicht so die super anspruchsvollen Fälle, dass man jetzt dieses Mandat 5 Jahre begleiten müsste, um das also zu verstehen, ja.
Ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist auch, du musst verstehen, ob die Rolle, die man dem Mitarbeiter gibt, auch zu seiner Lebensphase passt. Ja. Jetzt, Marco hat eben die Mitarbeiterin angesprochen, die ist jetzt einfach schon 10 Jahre am Arbeiten, ist 10 Jahre lang am Abschluss prügeln und möchte sich halt weiterentwickeln. Ja, das kann einerseits, kannst du jetzt Steuerberater werden oder was auch immer, ne? Oder du kannst dich halt zukunftsorientiert auch um andere Dinge kümmern. Ja? Und wenn sie das anspricht und es passt in ihre Lebensphase, dann ist das optimal. Das ist natürlich was, dasselbe kann ich nicht einer Mutter geben, die sich gerade um ihre 2 Kinder kümmern muss, ne? Und die das auch offenkundig sagt. Ne? Die möchte nämlich arbeiten, wann es klappt und am besten in Ruhe und einfach was weghauen, nenne ich es mal. Ne? Und jemand, der frisch einsteigt, der möchte einfach nur Erfahrung machen, indem er Fälle runterprügelt auch. Ne? Also wir müssen einfach erkennen, passt die Rolle auch zur Lebensphase des Mitarbeiters. Große Kunst.
Sehr gut, ja.
Da gibt es also in jeder Lebensphase immer irgendwo den goldenen Weg. Apropos Gold, ha, wieder ein Übergang geschafft. Ihr habt von uns einen goldenen Umschlag bekommen. Und ich möchte ganz gerne...
Rhetorisch brillant.
Sensationell, oder?
Wahnsinn.
David, walte deines Amtes.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Diese Frage geht an Carola. Ah. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang Steuerberaterin sein könntest?
Oh mein Gott, Urlaub nehmen sofort. Das wäre besser für alle. Also ich finde das einen super spannenden Job und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor Menschen, die diesen anspruchsvollen Beruf gelernt haben und erfolgreich betreiben und immer noch lieben. Aber es ist nicht mein Weg. Also alleine, wenn ich an diese Prüfung denke, die ihr alle geschafft habt, unglaublichen Respekt dafür. Ich bin in der Kreativbranche. Wenn ihr mich einen Tag als Steuerberater wolltet, dann würde ich zu euch kommen und ein Berufspraktikum machen. Ich glaube, damit wären wir alle am meisten bedient. Mich ein bisschen aus der Schadenszone rauszuhalten, was ich anrichten könnte. Jemanden, der aufpasst, was ich tue und hoffen, dass es ein 8-Stunden-Tag ist. Ehrlich gesagt wäre das meine Reaktion.
Das ist wirklich ein Traum.
Ja.
8-Stunden-Tag. Ja. Teilzeit meinst du, oder?
Ja, es ist nicht so ganz verlockend in meinem Fall. Wie gesagt, viel, viel Respekt, ne, vor den Sachen, die man können muss. Und ja, Gott sei Dank gibt es eine Menge Leute, die das mit Leidenschaft machen. Für mich wäre das, glaube ich, nichts.
Hatte ja auch mal die Option bzw. Idee, Steuerberater zu werden. Aber als ich mich entscheiden musste, war das noch ein äußerst uncooler Job. Heute, finde ich, ja, gibt es ja Steuerberater, die haben ja schon quasi Rockstar-Niveau. Das hätte es ja dann zu dieser Zeit, also ich musste mich Anfang der 90er entscheiden, da waren das alles eher noch keine Rockstars. Da hatten die auch so mit Rock'n'Roll gar nichts mehr am Hut. Also das ist... Irgendwie hat sich das doch sehr gewandelt, finde ich. Wenn wir jetzt noch mal auf eure Gründung und die Entwicklung von Sunotax eingehen, was waren für euch die deutlichsten Aha-Momente, an denen ihr gemerkt habt, hier scheitern wir jetzt nicht mit Fachwissen, sondern mit Prozess, Denkweisen und Struktur, sowohl bei den Kanzleien als auch bei den Mitarbeitenden und Mandanten?
Mindset. Alles Mindset. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Und in Zusammenarbeit mit Marco fällt mir das halt super auf. Ne? Mit meinem Denken und meinem Denkansatz bin ich was ganz anderes gewohnt und habe schon immer anders gearbeitet, als Marco jetzt Prozesse denkt. Ja? Und das war ein Aha-Moment. Ne? Das geht alles ganz gut im Kopf, aber man muss natürlich auch sein Mindset dazu ändern. Und es reicht nicht einfach nur zu sagen, wenn ich überleben will und eine zukunftsfähige Kanzlei haben will, dann klappt das schon. Dieses Umdenken von traditionellen Gedanken, ja, sei es top-down geführte Mitarbeiter, sei es, was ist Effizienz, was ist skalierbar, ne? Das kennen wir Steuerberater. Ich darf mich ja gar nicht Steuerberater nennen, sondern nur Rechtsanwalt und Fachanwalt. Aber das kennen wir in der Branche ja noch gar nicht. Das ist ja frisch, der Gedanke. Ne? Und das setzt ein Mindset voraus. Ja. Und ein Stück weit auch eine Opferbereitschaft. Man ist ja auch so ein Stück weit stolz auf das, was man erreicht hat. Und mit Eintritt der technologischen Entwicklung nimmt ja das Expertentum immer mehr ab. Ja, und das müssen wir auch für uns verstehen, dass wir das, was wir jahrelang in unserem Kopf gespeichert haben und an unseren Mandanten verkauft haben, dass das immer weniger wird. Ja? Und dass auch das, der Beratungsansatz ein anderer wird. Und das sind Aha-Momente, die für mich schwer und wichtig waren und an denen ich immer noch hart trainieren muss.
Jetzt sagen wir immer, wird ein anderer Ansatz, aber für Kollegen, die noch nicht so tief im Thema sind, sag mal was Konkretes. Ein Beispiel.
Ein Beispiel ist, jetzt bezogen gerade auf die technische Entwicklung, was ist mein Ja oder Nein noch wert, wenn, wie Marco vorhin erzählt hat, einer über ein KI-Tool sich schon die Frage hat beantworten lassen. Ja, und wenn die Frage wäre, kriege ich meinen Führerschein abgenommen, wenn ich über Rot fahre und die KI sagt ja und dann schickt mir der Mandant die Frage nochmal, einfach um es zu verifizieren, hat er recht oder nicht und ich sage ja und dann nehme ich 180 Euro dafür, dann ist doch die Frage, was ist denn mein Ja überhaupt noch wert? Oder nein, ne? Dann stellt sich eben die Frage von werthaltiger Beratung der Zukunft. Ne?
Gutes Beispiel.
Aber jetzt würde ich gerne mal auf was anderes eingehen und zwar, ihr habt auf der grünen Wiese angefangen und konntet euch euer Mindset und eure Prozesse von vornherein überlegen. Jetzt kommen die Leute an und stellen fest, ja, ist mal alles gar nicht so einfach hier bei uns. Wie kriege ich das denn jetzt aus einer etablierten Kanzlei umgesetzt zu sagen, wo muss ich ansetzen, wenn ich etwas mehr Sonotex und etwas weniger Feldwald- und Wiesensteuerberater aus Hintertupfingen rein möchte, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Denn das ist ja nicht ganz so einfach. Wir haben wenig wirtschaftlichen Zwang bei Steuerkanzleien. Was also bewegt Menschen dazu, die sagen, ich würde gerne ändern, aber wie fange ich an?
Vielleicht mit der Idee, dass ein Steuerberater nicht alles können muss und dass ein Steuerberater vielleicht nicht auch alles entscheiden muss. Ja, also das heißt, es gibt so viele Disziplinen oder so viele Themen wie Projektmanagement, Prozessmanagement, Kommunikation, Mitarbeiterführung oder so, die in der Steuerberaterausbildung überhaupt nicht vorkommen, die heute aber gebraucht werden, um so eine Rollen-, Aufgabenorganisation mit Prozessen und Prozesszeiten aufzubauen. Das heißt, das wäre wahrscheinlich schon mal die erste Erkenntnis. Und dann entweder sich das aneignen, wenn man da selber die Zeit und Lust hat, oder sich jemanden holen und dann mal zu sagen, was brauche ich denn, wenn ich jetzt 50 Lexware Office-Mandate im nächsten Jahr aufbauen will und die mit einem Prozess annehmen, begleiten und beraten möchte oder ein Beratungsangebot dafür machen. Ja, was brauche ich denn alles dafür? Welche Experten an welcher Stelle? Also ich glaube manchmal so, aber es ist nur eine Vermutung, weil ich habe es ja nicht gemacht. Ich glaube, dass die Schmerzen bei dem einen oder anderen so groß waren, sich diesen Titel anzueignen, dass man da so krampfhaft dran festhält, dann auch alles zu können und alles zu wissen oder so und sich darüber definiert. Und das ist super schade. Also weil in der Industrie ist das schon total klar, dass es gibt da Fachlaufbahnen, es gibt disziplinarische Laufbahnen und die müssen zusammenarbeiten, damit am Ende die Firma funktioniert. Und wenn man sich da anschaut, wie schwer sich halt auch die Steuerberaterbranche tut, zu akzeptieren, dass es halt auch so komische Menschen wie mich gibt, die halt in der Führungsrolle sind, in einer Kanzlei, aber haben keinen Titel. Ja, also wenn wir uns da den Referentenentwurf anschauen, die Diskussion dazu von Verband und Kammern und so. Ja, mei, da sind halt die Wirtschaftsprüfer auch ein bisschen weiter, wenn man sich den Referentenentwurf anschaut. Und ich glaube halt schon, dass man aufgrund der Technologie und der Komplexität der Aufgaben einfach unterschiedliche Leute braucht mit unterschiedlichen Skillset. Und das als Teamaufgabe begreift. Und da gibt's ja auch gute Kanzleien, die das machen, die mega erfolgreich sind und da sicherlich keinen Stress haben mit dem demografischen Wandel und mit dem Anspruch der oder veränderten Anspruch der Kunden. Aber als Wald- und Wiesen-Einzelkämpfer wird's schwierig, ja.
Ich glaube, du brauchst auch ein Stück weit eine Investitionsbereitschaft, die manchmal nicht da ist. Ne? Nämlich Menschen da mitzunehmen, die sich auskennen mit Marketing, mit Social Media auch, weil das wird den Mandanten der Zukunft wird das ansprechen. Das brauchen wir. Vielleicht nicht heute, weil die ganzen Kanzleien ja noch ihre Mandanten haben, aber wenn das Preisbewusstsein eintritt, dann wird sich das auch verändern. Ja? Und gleichzeitig kann ich ja ansonsten nicht lernen. Wenn du heute einen Steuerberater fragst, hast du den und den Prozess? Ja, und dann sagt er, ja, habe ich. Und dann meint er damit eine Checkliste in DATEV, die er abhakt. Und wenn du einen Marco fragst, was ist ein Prozess, gibt er dir eine ganz andere Antwort. Ja, also, und ohne ihn kann ich das nicht lernen. Also dieser geschlossene Kreis führt auch nicht unbedingt zu einer tollen Weiterentwicklung.
Also es ist ja auch so, wir haben ja auch wirklich Rollen bei uns in der Organisation, die nicht fachlich sind. Also wir haben einen gewissen Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keine steuerfachliche Qualifikation haben. Und der Anspruch an diese Mitarbeiter ist, dafür zu sorgen, dass die fachlichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit schneller und besser werden. Also, und auf der anderen Seite ist es natürlich der Anspruch an die fachlichen Mitarbeiter, wirklich nur fachliche Arbeit zu machen und alles andere um Hilfe zu bitten oder abzugeben. Und das ist total schwierig, ja. Also das Mindset Steuerfachangestellter ist ja, ich löse das alles selber und stelle den auf koste es, was es wolle, den Mandanten zufrieden. Hilft hier nicht. Und genauso hilft auch nicht, wenn jemand sagt, auch ich kann jetzt ja IT und ich kann Prozesse und dann sollen die anderen sich halt nach mir richten, so wie es vielleicht ein Systemhausberater oder so verlangt, ja. Und man da erzogen wurde, ja, wenn man sich in der Welt begibt. Nee, das sind interne Servicekräfte. Das heißt, wir haben auch intern haben wir immer ein Kunden- und Lieferantenverhältnis. Und so muss ich das sehen in der Kanzlei. Mhm. Weil ich meine, letztendlich müssen die müssen unser Gehalt mitverdienen, indem die schneller sind, indem die sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Und das ist schon echt ein anderes Mindset. Und das ist viel Ausbildung, viel Kommunikation, viel Training. Ja.
Umbruch, ja.
Was würdet ihr jungen Berufskolleginnen, Kollegen oder jungen Steuerberaterinnen und Steuerberatern raten, die heute sagen, wir möchten eine Kanzlei gründen und sich neu aufstellen wollen? So, was sind die Vorteile der Vorgehensweise? Der Unternehmer entscheidet die Buchhaltung in der eigenen Hand und auch Christopher Krug hat ja mal gesagt, die Buchhaltung gehört zurück ins Unternehmen. Wie finden Mitarbeiter das und welche Learnings könnt ihr mitgeben?
Also für mich war immer wichtig, dass wir die Datenhoheit haben. Also es gibt bei uns kein System, auf das wir uns 100% verlassen und ausschließlich dieses System nutzen, egal von welchem Hersteller das ist. Weil wir einfach nicht absehen können, was in 2 oder 3 Jahren ist, wie weit die Technologie da ist. Und wir müssen in der Lage sein, dann auch einen Softwarelieferanten auszutauschen. Das war für mich super ausschlaggebend. Und allein mit diesem Mindset, ja, ergeben sich ganz viele weiterführende Fragen. Ja, da brauche ich jemanden, der sich auskennt. Ich brauche jemanden, der mir daraus eine Strategie macht. Ich brauche mir da jemanden, der diese Daten nutzt, damit ich daraus ein Angebot machen kann und. Ich glaube, das Schlimmste, was ich heute machen kann, ist einfach ein fertiges Angebot nehmen und es nicht zu hinterfragen, weil der Markt so sehr im Umbruch ist, weil die Veränderung so stark ist, dass nicht das etablierte Angebot immer das Beste ist.
Das ist auch unternehmerisches Mindset, das Steuerberatende ja oft noch ein bisschen lernen müssen, ist nicht zu sagen, ich mache jetzt immer weiter, weil ich einmal investiert habe, sondern zu sagen, das war eine Fehlentscheidung, das geht besser, scheitern ist nicht schlimm, scheitern ist ein Umweg zum Erfolg. Dass man sich das nicht selber so übel nimmt, wenn man mal irgendwas ändern musste, finde ich auch eine wichtige Entscheidung.
Absolut, ja. Ja, klar. Ja, klar. Und das ist natürlich ist das alles mit unternehmerischem Risiko verbunden. Und natürlich kann so eine Tool-Einführung oder so eine Entscheidung oder so, die kann falsch sein. Die Frage ist halt immer, wie treffe ich die Entscheidung, die am wenigsten falsch ist, ja, oder am wenigsten dieses Risiko ist, ja. Also, egal welche Unternehmer man Biografien oder was man sich da durchliest, ja, das ist immer immer dreimal Nein, bevor es dann einmal Ja ist oder so, ja. Also das ist, es gibt nicht den goldenen Weg und die Blaupause. Und wenn irgendwelche Hersteller das versprechen, dann meinen die meistens damit ihre Tools und ihre Marge.
Ich glaube, für junge Kollegen also ganz groß, also einer der meisten Insolvenzgründe, die es gibt, sind Patriarchentscheidungen. Ja? Das heißt, der Patriarch saß schon immer im Unternehmen und er sitzt da und will nichts verändert haben. Und das sollten sie auf keinen Fall machen. Die sollten sich an einem runden Tisch sitzen mit gemeinsam bestimmten Experten und alle Entscheidungen auch miteinander diskutieren. Und weil durch die Geschwindigkeit, durch das, was ständig neu kommt, du kannst nicht alles auf dem Schirm haben. Und das zahlt in das Nächste ein. Du musst auch anfangen, wieder zu verlernen, was du gelernt hast und nicht dran festzuhalten. Ja, unser Wissen wird sich auch durch die technologische Entwicklung, wird sich ganz schnell immer mehr halbieren, bis es gar nicht mehr da ist. Wir müssen also sowieso was lernen. Durch die Demokratisierung der KI und der Information findet ja schon alles künstlich statt. Und deshalb müssen wir auch was verlernen, ja, und ein Steuerberater muss nicht zwingend festhalten zu sagen, ich bin Steuerberater, ich kann jetzt auch Unternehmer sein und da muss ich halt was Neues lernen und das ist der nächste. Das ewige Lernen ist, glaube ich, wichtig. Wir dürfen einfach nicht stillstehen und sagen, ich bin jetzt Steuerberater, jetzt gehe ich nur noch in meine Fortbildung, damit ich Fachwissen habe, das ich verkaufen kann, sondern muss, glaube ich, ein größeres Spektrum aufbauen.
Wir könnten noch Stunden, ich finde das sehr spannend, wenn ihr in einem Jahr oder so wiederkommen mögt, dann könnt ihr ja erzählen, ob ihr dann einen Patriarchen etabliert habt oder eine Kommune draus gemacht habt. Also generell würde uns das wahrscheinlich sehr interessieren, wie das nach einer Weile aussieht. Wenn ihr ein spannendes Thema habt, kommt doch bitte gerne zurück. Aber wir sprengen schon wieder jeden Rahmen hier zeitlich. Sag was, Olaf.
Nein, absolut. Wir sind, haben den Spätherbst, wie ich sonst immer sage, dieser Folge weit überschritten. Wir sind kurz vor Silvester. Deswegen, lieber Marco, lieber David, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart für diese Informationen und auch für diese neue Perspektive, die ihr auf dieses gesamte Berufsbild geworfen habt. Das ist sicherlich immer ein streitbares Thema, aber es ist immer schön, das mal von allen Seiten zu hören. Und wenn es einen Weg gibt, der funktioniert, dann ist das ja umso besser. Also vielen herzlichen Dank. Und wie Carola schon gesagt hat, ihr seid definitiv vorgemerkt für ein Reunion in einem Jahr, wenn ihr auch selber noch mal Richtung, keine Ahnung, E-Rechnung durch dieses Jahr gesprungen seid. Also Dankeschön, dass ihr hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank
für eure Offenheit. Und wenn den Zuhörerinnen und Zuhörern die Folge gefallen hat, folgt uns doch bitte auf YouTube und oder auf LinkedIn. Lasst ein Like da, ein Abo, irgendwas, damit wir merken, dass ihr zuhört und es mögt. Und Feedback ist natürlich auch immer gerne willkommen. Wir hören uns.
Danke, ciao.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.